Florian, ich mache den Echte Papas Podcast, weil ich Papa bin. Und an der anderen Leitung sitzt?
An der anderen Leitung sitzt der Marco, Redaktionsleiter des Magazins Men's Health Dad. Und gemeinsam sind wir die
echten Papas.
Papas.
Hey, du hast jetzt mit Absicht hast du gerade gewartet, stimmt's?
Ja, vor allem bin ich immer so irritiert, weil du jedes Mal die Begrüßung jetzt anders anfängst, Flo. Ich bin ein Gewohnheitstier. Du kannst nicht vom ursprünglichen Text abweichen. Das bringt mich aus dem Konzept. Aber macht nichts.
Die Hauptbotschaft ist, ich stelle mich vor, ich sage den Hörern, wer ich bin, mit wem sie sich jetzt gleich zu tun haben und das war's. Na gut. Also insofern, aber hey, schön Marco, schön dich mal wiederzusehen hier. Dürften wir diese Marke sagen?
Wir können ja einen Piep drüber legen.
Wir legen einen Piep drüber. Jedenfalls schön dich wiederzusehen und ich habe eine Frage, die mich beschäftigt hat, aber jetzt einfach wirklich unabhängig, einfach nicht, ich sage das von vornherein nicht, weil es bestimmte Gründe gibt, sondern einfach nur, weil ich jemanden kennengelernt habe, der sich auch mit dieser Frage beschäftigt hat, nämlich was würdest du tun oder hast du dich schon jemals gefragt, wie es dir ginge, was du tun würdest, wenn du dich von deiner Frau trennen würdest und du hättest dann das Sorgerecht für deine Kinder allein, also du wärst sozusagen derjenige, der die Kinder erziehen würde, nach beispielsweise einer Scheidung oder überhaupt, wenn du alleinerziehender Vater wärst. Ist das, also
warum fragst du, Flo? Ist da irgendwas bei euch irgendwie? Willst du mir irgendwas sagen?
Nein, ich habe ja, ich habe dir gerade eben ja gesagt.
Nein, schon gut.
Es ist halt wirklich eine spannende Frage, wie ich finde, sich das wirklich mal vorzustellen und vor allen Dingen, wie viel, und das wäre meine zweite Frage, wie viel alleinerziehende Väter kennst du in deinem Umfeld?
Ja, also ich beantworte erstmal deine erste Frage, ich verstehe das total und diese Gedanken habe ich auch schon mal, nämlich immer dann, wenn wirklich meine Frau mal einen Tag ganz weg ist oder mal ein Wochenende weg ist oder genau, also sie war schon, also mit einem Wochenende war sie schon öfter mal unterwegs, dann war ich mit den Kindern zu Hause und dann dachte ich wirklich so, oder kam man so auf die Gedanken so, aha, so muss es sich also anfühlen, wenn man alleinerziehend ist, wobei das ja lachhaft ist und nur ein Bruchteil, weil Alleinerziehende sind ja nicht nur am Wochenende mit ihren Kindern alleine, die sind ja immer alleine und tatsächlich, das weiß man ja aus Erfahrung, sind die Wochenenden ja noch das Entspannteste vom Ganzen, also in der Woche wird es ja noch sehr viel spannender und stressiger und klar, da solche Gedanken sind mir auch schon mal durch den Kopf gegangen, wie das wäre, so wäre. Aber wie du sagst, auch total ohne Grund, sondern einfach nur, weil man mal ein bisschen rumdenkt. Und deine zweite Frage ist tatsächlich, alleinerziehende Väter kenne ich, da muss ich drüber nachdenken. Und spontan würde ich sagen, nein. Also ich kenne ein paar getrennt Erziehende, die sich das auch 50-50 teilen, aber wo die Mutter so überhaupt nicht da ist, da fällt mir momentan keiner ein. Kennst du jemanden?
Ich kannte das hatte ich ja vorhin eingangs gesagt, bis zu dem Zeitpunkt kannte ich noch keinen, jetzt kenne ich einen, den stelle ich dir auch gleich vor, das ist der Ben Daniel Jönk, auch unter anderem Schauspieler und der ist alleinerziehender Vater und wie er das Ganze organisiert hat und wie das Ganze gekommen ist und überhaupt mal einzutauchen in dieses in das Leben von Ben, das finde ich ganz spannend, den möchte ich dir jetzt mal vorstellen.
Super, ja, freue ich mich auf die nächste Dreiviertelstunde.
Ja, hallo Ben. Ben Daniel Jönk ist geboren in Hamburg, Schauspielerausbildung an der Hochschule für Musik und Theater in Hamburg und du hast mit vielen bekannten deutschen Regisseuren gearbeitet, wenn ich das richtig gesehen habe, bist freiberuflich als Gast in verschiedenen Theatern aktuell und das ist sozusagen deine zentrale Arbeit, stehst aber auch hin und wieder, und das, wenn ich das richtig gesehen habe, regelmäßig in Film und Fernsehen vor der Kamera, bist Dozent für Schauspiel an der Hochschule für Musik und Theater in Rostock und du bist Vater zweier Kinder, 14 und 18 Jahre. Und jetzt meine erste Frage an dich, alleinerziehend oder getrennt erziehend?
Ja, also erstmal hallo Florian, hallo Marco, freue mich bei euch zu sein. Ein Vergnügen. Ich bin alleinerziehend, so würde ich mich beschreiben. Es gibt die Mutter, die lebt in Berlin. Wir sind in ganz gutem Draht, so wie man das nach einer Trennung ganz gut hinkriegen kann. Und die Mutter hat die Kinder immer die Hälfte der Ferien und jedes zweite Wochenende. Also klassisches Modell eigentlich des Alleinerziehenden, wenn die Mutter oder der Partner, Ex-Partner noch lebt. Ja, gibt ja auch alleinerziehende Witwer zum Beispiel. Aber wir haben das Glück, dass wir beide noch viel mit den Kindern zu tun haben. Aber ich bin, mach die Schule, mach die Ärzte. Kinder sind halt in Hamburg und die Mutter lebt in Berlin.
Vielleicht magst du einfach mal für uns und auch für unsere Hörer da draußen einfach mal erzählen, wie du sozusagen alleinerziehend wurdest. Also wie ist denn deine Geschichte von dir und deiner Frau und deinen Kindern? Seit wann seid ihr getrennt? Magst du das ganz kurz erzählen?
Ja, wir sind jetzt fast fünf Jahre getrennt. Ich hatte eine Zeit, bevor ich nach Dresden gegangen bin, wo die Trennung stattfand, wo ich freiberuflich war, wahnsinnig viel durch Deutschland gejettet bin und immer in ICE und für die Kinder war immer Papa Arbeit, Papa ICE, da waren die noch ziemlich klein und dann stand es unbedingt an, ein Engagement zu finden, wo man Familie, Arbeit und alles verbinden kann. Das war damals Dresden. Da sind wir dann als Familie von Hamburg aus hingezogen, um alles zu verbinden, auch den Kindern Möglichkeit zu geben, mal zu sehen, was ist ein Theater, wo arbeitet der Papa und so. Und das hat am Anfang gut geklappt, aber die sozusagen Beziehungsprobleme hat das nicht gelöst, dieser Schritt. Und dann haben wir uns getrennt in Dresden noch und dann war die Frage, okay, was jetzt? In Dresden hörte das Engagement auf, Intendantenwechsel, Kündigung. Ich hatte keine Lust, in Dresden zu bleiben. Ich hatte in weiser Voraussicht meine Wohnung hier in Hamburg untervermietet, wusste, ich kann hier immer wieder herkommen. Genau, und die Mutter hat einen Partner in Berlin schon gehabt und dann war die Frage, wo geht's jetzt hin? Und da haben wir ein halbes Jahr drum gekämpft, kann man sagen, uns auseinandergesetzt und die Kinder waren eindeutig für die Hamburger Lösung, weil die praktisch in ihre alte Wohnung konnten, in ihre Kinderzimmer wieder einziehen konnten, noch Freunde in Hamburg hatten. Das war 4 Jahre die Zeit nur in Dresden. Meine Mutter lebt hier. Das ist die einzige noch lebende und sich sehr lieb kümmernde Großmutter. Großeltern gibt es sonst nicht. Also es gab sehr vieles, was dafür gesprochen hat, also aus meiner Sicht nach Hamburg zu gehen, anzuknüpfen an die Zeit vorher. Die Wohnung, das bekannte Umfeld, so.
Ich muss einmal kurz nachhaken, Ben. Wie alt waren da deine Söhne, als ihr sozusagen diese Entscheidung gefällt habt?
10 und 14. Also Beginn Gymnasium für den Jüngeren und 8., also auf 9. Klasse für den Älteren. So. Das war aber wirklich uns auseinandergesetzt und wir hatten aber vorher gesagt, also was auch wirklich wichtig war, dass man den Kindern, nachdem man nach Dresden zieht, jetzt nicht danach nochmal eine dritte Stadt zumuten sollte, sondern die Planung war wirklich auch, wenn wir zusammengeblieben wären, dann nach Hamburg wieder zurückzugehen und nicht dann nochmal einen neuen Schulwechsel nach 4 Jahren, um Kontinuität, was für Kinder echt wichtig ist, zu gewährleisten.
Aber habe ich das richtig verstanden, dass sozusagen die Entscheidung letztendlich dann bei euren Kindern war, ob sie nach Berlin oder nach Hamburg gehen? Ihr hättet sie beide genommen.
Wir hätten sie beide genommen. Es gab das Angebot, dass sie nach Berlin gehen und es gab eben mein Angebot, dass sie mit mir nach Hamburg gehen. Ich hätte das auch, auch vor Familiengericht weiter erkämpft, weil ich unbedingt bei meinen Jungs bleiben wollte. Und ist die Situation, die Kinder in Berlin, ich in Hamburg, das war für mich ganz schwer nur vorstellbar. Und eben die Mutter der Kinder hat dann gesagt, okay, sie versucht es, hat hier, die kannte ja Hamburg auch, die hat ja auch 14 Jahre hier gelebt, einfach mitzukommen, hatte eine Wohnung hier und dann hat die nach 1,5 Jahren gemerkt, das schafft sie einfach nicht. Beziehungen in Berlin, Kinder hier betreuen, zerrissene Lebenswelten, das mache ich nicht. Auch Verständnis von meiner Seite, sie hat es echt versucht, ihr Bestes gegeben und dann haben wir gesagt, okay, ich mache das hier weiter. Alleine so. Deswegen war die Entscheidung, alleinerziehend ist nie eine gewesen, sondern das hat sich dahin entwickelt. So. Also es gab das Wechselmodell hier in Hamburg über 1,5 Jahre und das ist dann gescheitert.
Apropos zerrissene Lebenswelten. Deine Kinder waren 14 und 14, sagtest du gerade. 10, ja. Genau. Wie sind die mit der mit eurer Entscheidung umgegangen, beziehungsweise wie ging es Ihnen mit eurer Entscheidung? Habt ihr Veränderungen festgestellt, signifikante? Weil ich meine, das ist jetzt ein Alter, also meine Eltern haben sich damals auch geschieden oder scheiden lassen, da war ich 3. Da habe ich im Grunde genommen eigentlich sehr wenig Erinnerung.
Ja, also natürlich wartet man immer auf den großen maximalen Zusammenbruch, das Riesendrama, und hält es kaum aus, die weinenden Kinder vor sich zu sehen, wenn man ihnen das dann veröffentlicht. Das war bei uns erstaunlicherweise unglaublich gefasst. Es gab schon Tränen und Traurigkeit, aber es war also jenseits von einem großen Drama, was mich zumindest sehr überrascht hat. Ich glaube, wir haben das gut kommuniziert. Wir sind sehr nah an den Jungs dran geblieben. Und ist irgendwie gut gelaufen. Insofern würde ich sagen, natürlich hat das Schmerzen verursacht, aber die Loyalität gegenüber den Eltern von den beiden ist unglaublich gewesen. Also zu sagen, ihr macht das, was für euch gut ist, und wir müssen da irgendwie mit. Das war, ich fand es fast erschreckend, weil die negativen Emotionen, wie könnt ihr nur, seid ihr verrückt, ihr lasst uns alleine, ihr seid doch die besten Eltern, die es gibt. Also all die Sachen, die man sich auch vielleicht wünscht zu hören, sozusagen, hey, also kämpft doch mal bitte oder so, das kam, oder die man auch hört von anderen Pubertierenden, die Eltern haben, die sich scheiden lassen. Das kam eben alles nicht. Und es kam auch kein Nachschlag nach einem Jahr oder nach 2 Jahren oder so. Ich bin da sehr wachsam zu gucken, was kommt noch was? Das ist jetzt 5 Jahre her. Aber ich sehe manchmal so Rückzug, wenn du fragst nach den Folgen oder ne, hast du nach den Veränderungen, die danach. Genau, also würde ich sagen, es gibt so Schutzmechanismen, was emotionale Momente angeht, wo ich merke, die Jungs schützen sich, zeigen nicht ganz ihre emotionale Seite, so wie es vorher war, ist aber natürlich auch altersbedingt sicher so. Dann haben sie natürlich so Schutztendenzen, wenn es ihnen nicht gut geht, aber das ist auch schwierig zu beurteilen in die digitale Welt, die verlockend einen natürlich auch abstumpfen und auch für eine Flucht vor Problemen im Alltag sehr einladend ist. Also das merke ich schon, dass man sie in Momenten, wo es ihnen nicht gut geht, aus verschiedenen Gründen, dass sie da anfällig für sind. So würden wir aber wahrscheinlich viele Eltern mit Kindern in dem Alter auch ohne Trennung so beschreiben. Nicht? Insofern ist das ganz schwierig, das jetzt voneinander zu trennen. Ich würde sagen, unterm Strich gibt es Rückzugstendenzen und emotionale Schonungsmechanismen, die so eingesetzt sind. Und das ist so meine Aufgabe, eben gerade als Vater, so Emotionalität, Kontakt, Beziehung an erste Stelle zu setzen. Also in Kontakt zu sein mit den Jungs. Auch negatives, Traurigkeit, Wut rauszulassen, sich nicht ständig beherrschen zu müssen, sondern im Fluss zu sein. So, das finde ich total wichtig.
Jetzt hast du ja gerade zum Anfang des Gesprächs schon gesagt, du bezeichnest dich selbst als alleinerziehend im Gegensatz zu getrennt erziehend. Und wenn man aber in Deutschland generell von Alleinerziehenden spricht, dann denkt man, glaube ich, einfach automatisch an Frauen, einfach weil die auch die Mehrheit der Alleinerziehenden immer noch ausmachen. Jetzt wäre mal meine Frage, und ich weiß nicht, ob du die überhaupt beantworten kannst, weil das ist natürlich immer sehr subjektiv, und ich weiß nicht, ob du dich dir ein Netzwerk vielleicht schon mal zusammengestellt hast, aber gibt es denn Unterschiede zwischen alleinerziehenden Müttern und Vätern? Also empfindest du das so?
Ja, also das ist ja wirklich mit einer der Gründe, warum ich diesen Podcast ins Leben rufen möchte, weil ich bin der Einzige, ich kenne niemanden und ich kenne niemanden, der jemanden kennt. Also das heißt, ich habe null Informationen darüber. So. Das heißt, ich kann nur über mich berichten, was schade ist eigentlich. Also ich würde gerne, ich kenne natürlich x alleinerziehende Mütter in unserem Schauspielermilieu schon sehr lange. Immer wieder ist das so, die kenne ich einfach sehr viele. Und deswegen mache ich das ja. Und ich kann nur auf so, das sind Thesen, die ich habe, und das sind Recherchen, die ich gemacht habe. Und die Thesen sind, dass alleinerziehende Väter deshalb so unsichtbar sind, weil sie Tendenziell erstmal mehr in der Vollzeit bleiben als alleinerziehende Mütter. Das heißt, sie sagen, ich behalte meinen Beruf zwar zu 100%. Das heißt, sie haben im Endeffekt weniger vor allen Dingen finanzielle Probleme. Sie bleiben, also haben ihr Standbeinberuf ist ihnen sehr, sehr wichtig. Dann sind sie deswegen, glaube ich, wirklich auch nicht so sichtbar, weil sie den Ball flach halten, im Positiven wie im Negativen. Also weil sie die Problematik, die es mit sich bringt, gerade jetzt in Corona, die ist vorhanden. Also alles ist weggebrochen, was die Kinder irgendwie stützt, Schule, Großeltern, soziales Leben, Sport und so. Und das muss man jetzt alles zu Hause alleine mit denen machen. Da hört man keinen Aufschrei, sondern das wird eher gemacht so. Auch erduldet im Stillen. Das ist das, was ich erlebe. Oder auch in den ersten Gesprächen, Vorgesprächen jetzt vor den Interviews, die nächste Woche starten, so erlebt habe, gehört habe. Die anderen Sachen sind alles so Vermutungen, ob man jetzt als Mann so die typisch fürsorglichen oder auch mütterlichen Seiten mehr, sag mal, aus seinen Ecken lockt oder nicht. Das finde ich interessant. Also ist man, wenn man alleinerziehend ist, gefragt, wie kann ich die Kinder sozusagen ganzheitlich, wo sind meine weiblichen Anteile, ist so die Frage. Ne? Also das finde ich eine spannende Frage. Aber da bin ich noch ganz am Anfang und das interessiert mich rauszufinden, ob man sich auch verändert hat, sein Bild von der eigenen Männlichkeit sich verändert hat. So, das sind die Fragen, die ich habe. Da kann ich sozusagen jetzt noch keine Antwort drauf geben. Mhm.
Aber wenn du siehst, du hast ja gerade gesagt, du kennst wenig bis keine alleinerziehenden Väter, aber ganz viele alleinerziehenden Mütter. Kannst du da trotzdem Parallelen ziehen zu den alleinerziehenden Müttern oder grenzt du dich zu denen bewusst ab oder siehst du, da tickst du anders als jetzt die alleinerziehenden Müttern, ohne dich jetzt sozusagen als Paradebeispiel des alleinerziehenden Vaters vielleicht herauszustellen. Aber trotzdem ist man ja immer am Abgleichen, oder, mit anderen, auch wenn man seinen eigenen Weg sucht wahrscheinlich in dieser Situation.
Ja, aber ich würde sagen, also ich würde sagen, die Bewunderung für alleinerziehende Mütter ist immer irgendwie groß gewesen. Ich fand das immer toll, was ich da erlebt habe. Habe das sicher auch schon im Stillen so gelernt. Kann deswegen keine großen Unterschiede jetzt erstmal ausmachen. Ich glaube tatsächlich auch, was ich so recherchiert habe, dass die ganz frühen Jahre, da ist das wohl echt auch ein Unterschied. Aber danach, wenn du deine Kinder liebst und die Aufgabe des Erziehens und für deine Kinder da zu sein ernst nimmst, dann ist das Geschlecht ziemlich egal, ist meine Meinung dazu. Also und auch letztendlich das, was du bringst halt immer nur dich mit, du hast halt keinen Partner, der dich entlasten kann oder eine andere Seite mitbringt, aber du, ob du Mann oder Frau bist oder schwul oder queer, was auch immer, du kannst ein Kind gut erziehen und auch alleine. Das ist meine feste Überzeugung.
Jetzt ist es ja so, ich würde mich wahrscheinlich zu sehr aus dem Fenster lehnen, wenn ich sage, geschichtlich hat sich das herausgebildet. Aber es gibt ja doch schon viele Leute, auch heute noch, die sagen, das Kind gehört zur Mutter. Du stellst jetzt oder hast jetzt auch schon festgestellt in all der Zeit, dass das eigentlich völlig geschlechtsneutral ist. Am Ende des Tages geht es eben um das Kind. Wie siehst du generell diese ich sag jetzt mal, ist es eine konservative Ansicht vielleicht?
Ja, jein. Ich würde immer, also so wie ich lebe, würde ich immer sagen, das Kind gehört zu beiden, Punkt, so. Und das muss man irgendwie gut organisieren, so. Und wenn man die Lebenssituation so schwierig ist, dass man sagt, ich bin jetzt mit dem Partner in Berlin und die Kinder gehen in Hamburg zur Schule, dann muss man halt sehen, dass man das gut organisiert und dranbleibt an den Kindern. So, das würde ich sagen, dass das Kind zur Mutter gehört. Also, ich sage mal so, wir sind da am Anfang der Strecke. Ist in traditionellen Kulturen tatsächlich so. Und wir sind irgendwie vielleicht gerade 40, 50 Jahre, also wir sind ganz am Anfang einer Entwicklung, wo Väter sich viel mehr engagieren in der Erziehung. Ja. Insofern ist das, glaube ich, ist das wie so ein ungeschriebenes Naturgesetz, dass die Kinder näher an den Müttern dran sind. Aber ich finde, die Gesellschaft, in der wir leben, die spricht in ganz vielen Bereichen dafür, dass wir das ändern müssen und weiter diesen Weg gehen sollten. Also ich plädiere unbedingt für eine gleichberechtigte Erziehungsaufgaben, zumal Arbeit wegbrechen wird und Erziehungs- und Care-Arbeit für Ältere, für unsere Kinder oder sogar Enkel. Also das sind alles Sachen, die ich total wichtig finde, eben gerade auch als Mann sich diesen Bereichen zu widmen. Insofern würde ich sagen, nein, die Kinder gehören zu beiden, nicht zur Mutter.
Okay, jetzt, wenn ich dich vorhin so richtig verstanden habe, sagst du ja, dass alleinerziehende Väter im Grunde keine Lobby haben. Und du sagtest ja auch gerade jetzt durch die Corona-Krise, die haben auch keinen Laut von sich gegeben, Augen zu und durch, und haben, haben einfach ihre Kinder erzogen. Vielleicht ist das ja auch typisch männlich, oder wie kannst du dir das erklären, dass sozusagen alleinerziehende Mütter ja eigentlich schon immer sichtbar sind, weil es natürlich auch sehr viel mehr sind, aber unabhängig von der Anzahl gehen die alleinerziehenden Väter ja immer unter. Mhm. Hast du da auch eine Theorie zu? Und vor allem du willst es ja jetzt anders machen.
Also dazu gibt es eine ganz gute Story, die ich gelesen habe von einem Papa-Café im Prenzlberg. Da machen die ein Papa-Café auf an der Straße, wo die ganz vielen jungen Väter da mit ihren Kinderwägen vorbeischieben oder auch mit den kleinen Kindern. Viele Väter unterwegs. Aber die Väter kommen nicht rein in dieses Café. So, dann machen die eine Umfrage, stellen sich draußen vor die Tür und sagen, sag mal, wisst ihr eigentlich, hier geht's ein Papa-Café, habt ihr nicht mal Bock reinzukommen? Ist nett hier, ja. Ja, haben wir schon gehört, finden wir eine super Aktion, total toll. Ja, willst du nicht, komm noch mal rein. Nö, das ist doch eher für die anderen, ich brauche das nicht. So, und ich glaube, diese Geschichte beschreibt ganz gut, dass es eine große Offenheit für Angebote für Väter gibt, auch für Vernetzung. Aber ich selber, ich brauche das doch nicht, ich schaffe das doch alleine. Soll ich da reingehen und mich mit anderen Vätern unterhalten, was sie für Probleme haben? Nee, das mache ich nicht. Also irgendwie diese Schwelle zu sagen, warum nicht, vielleicht ganz blöd jetzt mal, ich koche total gerne, warum vielleicht Rezepte austauschen. Aber da geht schon los, ich glaube, dass ganz viele schon denken, oh Gott, oder diskutieren, welches ist die bessere Schule. Das sind so die Sachen, die macht man dann, recherchiert man lieber zu Hause am Computer, als sich, oder vielleicht hat man noch einen guten Freund, aber sich sozial mit Leuten zu treffen, die man nicht kennt, nur weil sie Väter sind, das ist eine Schwelle, die Väter anscheinend sehr schwer nur überschreiten. Da sind sie lieber Einzelkämpfer. Das ist das, was diese Geschichte so erzählt. Und nur wenn ein Fußball-EM ist und da drin eine Leinwand aufgeschlagen ist, dann und gestreamt, gebeamt wird, dann sind die Leute da. So, ne? Das war.
Aber es ist. Sorry. Aber das ist ja eigentlich ein bisschen, also ich treffe mich ja so auch, also als verheirateter Mann und ja, zusammenerziehend, treffe ich mich ja auch mit anderen Vätern und tausche mich aus. Wo unterscheidet sich das?
Das sind deine Freunde, oder? Im weitesten Sinne.
Ja, okay. Ja, okay.
Da geht es ja darum, dass man, glaube ich, sich irgendwie outet auf eine Weise. Das ist ja so und so, dass Schwäche eingestehen, Hilfe suchen, Unterstützung suchen, das sind die Sachen, die ich auch unbedingt allen raten kann, zu sagen, hey, wenn es nicht mehr geht, und das ist öfters, als man denkt, dass es nicht mehr geht, dann hol dir Hilfe. Ruf die Leute an, sprich mit dem Lehrer, sag, was los ist. Also rede immer von Einbindung, ist so mein Wort. Also wenn du selber nicht mehr kannst, dann binde die Leute ein, die drumherum sind. Und eben nicht nur deine Freunde. So, ne? Das finde ich wichtig.
Und du möchtest aus diesem Verständnis einfach auch heraus, möchtest du ja jetzt noch viel stärker den Kontakt eben zu anderen Vätern suchen?
ganz gezielt. Ja. Und du planst, einen Podcast dafür zu starten. Welches Ziel soll der Podcast, weil man sich ja quasi jetzt dann eher nicht nur in einer Stadt sehen kann, sondern vielleicht Hörer an anderen Städten hast oder an anderen Städten hast, welches Ziel soll dieser Podcast verfolgen?
Also das Ziel ist für mich erstmal, diese doch sehr unsichtbare Randgruppe einfach mal, ja, denen einen Raum zu geben, dass die zur Sprache kommen können, ja, dass sie vorkommen überhaupt. Das finde ich immer ein riesen wichtiges Anliegen. Alle Vorgespräche, die ich geführt habe, haben gesagt, ja, ich hatte auch immer schon mal überlegt, ob ich nicht mich mal besser vernetze. Also wirklich, egal ob der prekäre Künstler, der seit Jahren arbeitslos ist, der total wohlhabende Kurator oder der Witwer, der Lehrer ist, alle haben sie irgendwie, ah ja, das ist ja super, dass du mal anrufst und ich finde das toll. Das hatte ich so und so schon immer mal auf meiner Liste. So, also das heißt, das ist für mich ein Kern, nur allein schon diese Gespräche zu führen und zu sagen, hey, wir tauschen uns aus, das glaube ich, gibt schon den paar Leuten, die ich interviewe, erstmal einen guten Input. Und dann, wenn ich es versende, hoffe ich natürlich, dass über Erziehung nachgedacht wird, über also eine gleichberechtigte Erziehungskultur. Aber auch Mut dazu, das anzugehen, wenn es zu so einer Situation kommen sollte, auch zu sagen, nee, ich schaffe das auch alleine, das geht auch. Das ist überhaupt kein, soll ja kein Hilferuf sein. Im Gegenteil, es soll eine positive Bestärkung sein, dass er sagt, hey, es geht und es ist toll und die Kinder bringen auch, gibt so viel positive Erfahrungen und Lebenswelten, die einem, wenn man sich zum Beispiel fast eher nur um Beruf kümmert, dann bleibt einem halt auch vieles verschlossen. So.
Aber dieses Vernetzen, meinst du nicht, dass das eigentlich sehr viel früher anfangen müsste? Also nicht erst, wenn man alleinerziehend ist oder nicht erst nach einer Trennung, sondern ist das nicht ein generelles Väterproblem, dass sich Väter einfach, selbst wenn sie in intakten Familien sind, sich einfach viel zu wenig vernetzen und austauschen?
Ja, das würde ich total, gebe ich dir total recht, bin ich bei dir. Also ich kann jetzt auch ja mit einem Podcast nicht sozusagen eine Solidarisierungs- und Netzwerkwelle lostreten. Dazu sehe ich das eher so als, für mich auch wirklich als biografisches Projekt, wie weit mir die Ausstrahlung sein wird, das kann ich wirklich erst an, wenn ich auch diese Interviews gemacht habe, diese Väter kennengelernt habe. Ich bin mir auch noch nicht sicher, ob jetzt zum Beispiel jeder Vater seinen eigenen Podcast kriegt oder ob man daraus eher 2-3 Features macht, sag ich mal so. Ne? Also das ist eine Kulturförderung von der Hamburgischen Kulturstiftung. Da habe ich Geld dafür bekommen, weil ich mich da beworben habe. Und deswegen, weil ich als Schauspieler immer erstmal das Material brauche, um zu wissen, was wird daraus, ist die erste Idee Podcast. Das ist, glaube ich, auch sehr richtig. Aber wohin mich das Material dann führt, das muss ich dann auch noch anhand des Materials erkunden. Ne? Mhm.
Okay, ich habe noch zwei Fragen, Ben, die aber in zwei unterschiedliche Richtungen gehen. Also die erste ist erstmal, du bist ja jetzt, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, seit 4 Jahren alleinerziehender Vater. Wieso?
Seit 4 Jahren in Hamburg wieder. Aber seit 2 Jahren, kann
man sagen. Okay, ja. Genau, weil deine Frau sozusagen oder deine Ex-Frau eine Zeit lang noch zusammen mit euch in Hamburg gelebt hat. Aber sozusagen seit 4 Jahren getrennt. Warum diese Idee des Podcasts erst jetzt? Und gab es vorher schon andere Versuche von dir, dieses Thema der alleinerziehenden Väter irgendwie in den Fokus zu nehmen oder einen Austausch zu finden? Mhm.
Nee, würde ich sagen, da hat Corona ganz ganz deutlich mitgeholfen, weil ich die ersten Zeit hier dachte, oh, es ist eigentlich super, es ist wie Ernte einfahren, es ist herrlich. Ich krieg den ersten Kuss miterzählt am nächsten Morgen, ich krieg irgendwie das erste Verliebtsein mit, ich bin so nah dran an 2 tollen Jungs, was will ich mehr, ne? Also so und dann kam Corona und dann kam sind viele Sachen einfach mir auf die Füße gefallen, dass ich merkte, ich komme gar nicht mehr zu meinen Sachen. Dazu natürlich bricht meine Arbeit weg. Die Kinder haben nichts mehr, was sich, ne, außer dem Häuslichen eigentlich abspielt. So. Und das hat mich dazu bewogen, drüber nachzudenken, okay, ich kriege jetzt keine Aufträge mehr von außen. Worum kümmere ich mich jetzt? Auch also inhaltlich, künstlerisch. Und dann habe ich gedacht, so, ich kümmere mich um meine Lebenswelt und möchte die beleuchten. Und so ist das entstanden.
Ja, okay. Gut. Und aber das ist ja, hört sich ja tatsächlich so an, dass du das gar nicht so sehr anfangs als Herausforderung gesehen hast, diese alleinerziehende Nummer, oder? Wenn du sagst, so, du warst so froh, dass du so dicht an den Jungs drin warst, das war ja tatsächlich, wenn man dem Ganzen was Positives abgewinnen wollte, war es ja das. Finde ich ja auch sehr erstaunlich, dass weil es ja natürlich vieles potenziert, also ne, und alles auf.
Ja, also das ist auch ganz klar, dass was Corona hat das wirklich verschärft, weil du brauchst dieses afrikanische Sprichwort, was ja auch jeder kennt, eigentlich ein ganzes Dorf, um Kinder zu erziehen oder ein Kind zu erziehen. Und wenn das dann das Dorf wegbricht, dann hast du halt wirklich eine andere Situation. Und die Zeit vorher, nee, die habe ich bewusst und mit Genuss in also nicht in Kauf genommen, sondern bin das sehr positiv angegangen. Das hat mir so, und das ist halt wirklich seit einem Jahr jetzt anders sukzessive geworden. Ich glaube, das wäre anders gewesen, wenn die Jungs jetzt, weiß nicht, 4 und 8 gewesen wären und ich noch, ich sag mal, eine Strecke von 10, 15 Jahren vor mir gehabt hätte. Da hätte ich das wahrscheinlich anders gemacht. Ich wusste, ich habe jetzt noch so ein Package von 4, 8 Jahren, so je nach. Ne, beide sind ja unterschiedlich alt. Das wuppe ich, das habe ich, also die Strecke schaffe ich. So. Das hat ja was mit Energie zu tun. So. Und die, insofern hat das sicherlich auch damit zu tun, was ich sage. Und ich finde eben aber auch dieses, das natürlich, also nicht ironisch gemeint, aber dieses Ernteeinfahren zu sagen, geil. Also das ist einfach toll, wo ich mit den Jungs auftauche. Ich habe einfach nur Freude und höre so viel Schönes und so. Das ist einfach auch richtig schön, wenn man jetzt der Groß jetzt im Sommer auszieht und irgendwie man weiß, toll, das hat echt unglaublich gut geklappt. Wir hören sogar die gleiche Musik und er nervt mich nicht mit irgendwelchen Deutsch-Rap-Scheiß. wir sind irgendwie... Also wenn man so merkt, man lernt voneinander und da ist ein Erwachsener neben einem, der sein Sohn ist, und das ist total macht glücklich. Ja.
Okay, ich habe ja noch eine zweite Frage angekündigt, und zwar würde ich ganz gerne von dir wissen, wenn du etwas ändern dürftest als alleinerziehender Vater, was wäre das? Und vielleicht kann man die tatsächlich splitten, einmal persönlich, du als alleinerziehender Vater, und vielleicht gibt es ja auch noch eine übergeordnete Instanz, die du dir nicht nur für dich wünschst, sondern für alle alleinerziehenden Väter in Deutschland. Aber fangen wir erstmal bei dir an. Was würdest du dir wünschen?
Also, das, na gut, das ist schwierig. Also die Steuerpolitik ist ein Thema, wo ich so denke, warum haben verheiratete Paare ohne Kinder Steuererleichterung, Alleinerziehende aber nicht? Das könnte man, also sollte man dringend ändern, finde ich. Das ist ein, also zugunsten der, also das Erziehungsarbeit steuerlich begünstigt werden sollte im Vergleich zu Ehegatten, zu Splitting zu unterstützen. Das finde ich eine rein so ordnungspolitische Geschichte. Das andere wäre, dass ich zum Beispiel die Wohnungspolitik, also es gibt immer mal so Projekte, wo so genossenschaftliches Wohnen versucht, verschiedene Generationen, Wohnprojekte, dass man so diese Zelle der kleinen Wohnungen und des Wohnens, dass man da offener denkt und sagt, so, wir haben hier 12 Wohnungen, da gibt es 3 Wohnungen für Ältere, also generationsübergreifender. Trennung ist etwas, was so oft passiert, dass in größeren Einheiten zu denken, also auch gerade was das Wohnen in der Wohnpolitik angeht, das fände ich total super, um Orte zu schaffen, wo sich Generationen begegnen, auch füreinander da sind, das finde ich ein super, ist vielleicht ein bisschen utopisch, aber finde ich super, weil das Einzelhaus am Stadtrand, was dann doch wieder verkauft werden muss, weil die Trennung naht und so, das schafft doch oft auch mehr Probleme, als dass man sich das erst so erträumt, würde ich sagen. Die anderen Sachen, die ich verändern würde, also dieses Wort alleinerziehend zum Beispiel, finde ich so, der fängt mir schon an zu würgen, finde ich, weil man so, es ist so stigmatisierend, so negativ. Es beschreibt eben auch erstmal nur den Mangel, also so, ich würde da, gut, es gibt, ne, getrennt erziehend als Alternative, aber das ist ja auch wirklich was anderes. Deswegen würde ich, ich habe jetzt, glaube ich, mal überlegt, ist haupterziehend ein schöneres Wort? Das ist auch ein fürchterliches Wort, aber...
Ja, Single Dad könnte man sagen, aber...
Was meinst du?
Single Dad könnte man im schönsten Englisch sagen, wobei das ja voraussetzt, dass du auch noch Single bist. Also du kannst ja sozusagen alleinerziehend sein, aber trotzdem in einer neuen Partnerschaft.
Genau. Wie ich es zum Beispiel auch bin. Insofern ist das, aber das finde ich, also da beginnt es schon, dass diese, dass man nicht sagt, dass es so, wie es ist und es ist gut so, sondern dass das schon im Wort denkt man, oh, das ist aber anstrengend. Also so, das würde ich schon mal, also, dass diese doch, wie ich es erlebe, die Jammerkultur eher zu einer solidarischen und positiven Feedbackkultur sich umwandelt, dass mehr Unterstützung da ist. Also auch, was ich gelesen habe, ist, dass zum Beispiel in den skandinavischen Ländern, aber auch in Spanien, Italien, alleinerziehende Väter, ich sag's mal jetzt übertrieben, gefeiert werden. Ja, also super, dass du das machst. Ich finde das richtig klasse. Und kann ich dir mal ein Abendessen vorbeibringen? So stelle ich mir das vor. Nicht? Also Solidarität, das nicht zu unterschätzen, weil das ist ein Riesending, das alleine zu wuppen. Also so 4 IKEA-Taschen voll Essen trage ich hier locker in die Wohnung für uns drei. Und es gibt zwei warme Mahlzeiten. Der Große ist wirklich 2,2 Meter, der Kleine 1,82 mit 1,40 und das wird gefressen ohne Ende hier. Also so und ohne Schulkantine muss halt irgendwie auch zweimal am Tag gekocht werden. Also das ist ein ganz Tagesjob hier im Moment. Und da würde ich sagen, ich kriege auch wirklich, auch selbst von Freunden sehr selten, die wissen, dass ich das gut mache und so, aber da eine größere Feedback-Kultur, die einen unterstützt, das fände ich super.
So. Wobei ich jetzt ganz arg hoffe, dass der 18-Jährige beim Kochen schon hilft, oder? Also ihr steht zu dritt in der Küche oder wie läuft das bei euch?
Ja, natürlich, aber nur auf, da gibt es natürlich diese Faulheit, wir stehen, das ist Pflicht, dass geholfen wird. Aber eigentlich erst seit er weiß, dass er aussieht, du Papa, dieses super Müsli, wie machst du das eigentlich? Weil er weiß, er zieht ja aus halt und er muss sich dann selber.
Muss es dann selber können.
sag mal, und da echt, da würdest du Kurkuma ranmachen? Aha, okay, komisch. Also, aber das ist wirklich erst seit einem halben Jahr so, weil ansonsten ist die Verwöhngefahr schon auch groß, so dass man versorgt und denkt, der macht jetzt Abi und man muss ihm den Rücken frei halten und so, das ist auch gefährlich. Ne?
Das ist jetzt der beste Zeitpunkt, um deine ganzen Kochbücher, die du schon mal seit Jahren loswerden wolltest, mal dann alle mitzugeben.
Ja, genau. Es kommt sicher der Tag, wo ich ihm sage, die 3, 4 Bücher brauchst du.
Ja. Zum Mehrgenerationshaus fällt mir übrigens ein, es gibt in Wien so ein Projekt, das hat man in, lass mich überlegen, da gibt es so ein altes Eisenbahndepot, da hat man das umgebaut und da glaube ich, das kommt so ein bisschen an deinem Wunsch heran. Kannst du dir ja mal, wenn du in Wien bist, mal anschauen, weil da leben wirklich ganz viele unterschiedliche Familien unter einem Dach oder in einem Haus. Sie haben quasi eine Gemeinschaftsküche und verpflegen sich gemeinschaftlich, aber jeder zieht sich natürlich in sein Zimmer zurück, wo geschlafen wird und gelebt wird. Aber da trifft man sich viel. Also das ist ein spannendes Projekt und ich denke, das wird wahrscheinlich in Zukunft vielleicht unsere Generation irgendwie das auch vorantreiben.
Ja, also Unbedingt, super Tipp. Also ich finde das, also das ist jetzt, geht da nicht nur ums Alleineziehen, aber dass wir dieses Zusammenleben mit dem, wir werden immer älter und es gibt immer mehr Generationen und irgendwann hören die Älteren auf zu arbeiten und sind noch knallefit und dass da so wenig Projekte in der generationsübergreifenden Lernen sich gegenseitig beibringen. Die Jungs können den Alten was über Digitale beibringen und die umgekehrt vielleicht eben übers Anpflanzen oder handwerkliche Sachen. Also es gibt so viele Möglichkeiten, die einzelne Stadtprojekte, aber das ist, fände ich, ein großes Ding, was man anfassen könnte, damit wir voneinander lernen, generationsübergreifend.
Meine letzte Frage zielt darauf ab, was du anderen Vätern, die vielleicht vor einer Trennung stehen, raten würdest oder raten könntest in dem Fall. Also ich weiß nicht, inwiefern du dich davor her darauf vorbereitet hast, ob du mit jemandem gesprochen hast, aber hast du vielleicht irgendeinen Rat bekommen, den du gerne weitergeben möchtest?
Also eigentlich würde ich erstmal sagen, das ist dann relativ spät. Das Wichtigste ist, also wirklich dick anstreichen, macht einen Ehevertrag und kümmert euch rechtzeitig darum, was das für eure Rente bedeutet, wenn ihr, das sind jetzt nur an die Verheirateten erstmal, ne? Weil das wissen so wenige, was das bedeutet, und wie viel das unterm Strich auch ist. Also macht einen Ehevertrag und kümmert euch vorher darum, was mit euren Rentenanrechten passiert. Dann, wenn es soweit ist, dass die Trennung bevorsteht, dann würde ich, also das ist jetzt wirklich sehr aus meiner Sicht, ich kann das nicht verallgemeinern, aber dann würde ich sagen, die Sorge um die Kinder sollte man nicht zu sehr ins Zentrum rücken, sondern die genaue Sorge um die Beziehung. Also ist die Beziehung wirklich, was hält die noch aus? Hält die noch was aus? Aber zusammen zu bleiben wegen der Kinder halte ich für eine, wie gesagt, meine persönliche Sicht keine so sinnvolle Idee. Also was ich eben erlebt habe, dass die Kinder das viel besser gewuppt haben, als ich mir das je hätte ausdenken können. So, da muss man natürlich gut dranbleiben an den Kindern, in Kontakt bleiben, auch als dann getrennte Eltern im guten Kontakt sein, dann geht das. Warte mal, eine Sache hatte ich noch zu der Frage. Ist mir jetzt entfallen. Aber das sind so die Sachen, die ich würde sagen, also dieser Satz, den man oft hört, habe ich neulich auch in diesem schönen Podcast von euch, diese Sätze, die man so oft hört, als ne, schläft er nicht schon durch oder warum schläft er noch nicht durch? Und hier ist es ja auch, wie ist er mit den Kindern? Aber das könnt ihr doch wegen der Kinder nicht und so, ne, machen, das geht auch nicht. Und den würde ich auch wirklich streichen, sondern es wirklich versuchen, solange es geht, aber dann einen sauberen Schlussstrich ziehen und das mit den Kindern, wenn man wach ist und in Kontakt ist mit den Kindern, dann geht das.
Ich habe auch noch eine allerletzte Frage. Und zwar, also ich habe jetzt durch unser Gespräch jetzt das Gefühl bekommen, dass du dich mit deinen zwei Söhnen echt super verstehst. Also so ein bisschen, also so wünscht man sich, glaube ich, das Verhältnis von Vater und Sohn, sage ich jetzt einfach mal so, obwohl das natürlich jetzt auch sehr ausdrucksweise ist, was wir von dir mitbekommen haben. Mich würde jetzt aber mal interessieren, was schätzt du, wenn ihr euch jetzt nicht getrennt hättet? Also wenn das alles glatt gelaufen wäre mit dir und deiner Frau, wäre deine Beziehung zu deinen Söhnen jetzt auch so?
Ich hoffe sehr, ich vermute ja. Ich bin natürlich auch aber so nah, glaube ich, dann eben doch nicht. Also so gut, schätze ich mal. Das ist sehr theoretisch, weil es sozusagen etwas vorzuschreiben, was es nicht mehr gibt über jetzt Jahre, ist schwierig. Ich würde auch immer sagen, es ist auch noch wichtig, dass das einmal gesagt wird, dass es natürlich schöner ist, zu zweit zu sein und Kinder zu erziehen. Das ist schon besser. Auch. So, das ist so. Insofern kann ich mir vorstellen, vielleicht wäre es sogar noch schöner, wenn wir noch zusammen wären, die Beziehung zu den Kindern. Das kann, gäbe die Möglichkeit vielleicht auch. Aber da kann ich. Ich kann das schwer sagen.
Ja, die Frage war vielleicht auch ein bisschen fies, muss ich mal gestehen. Und auch, wie du schon sagst, natürlich sehr theoretisch. Aber wenn man sowas aneinander abgleicht, ist es einfach ja ein spannendes Gedankenspiel, was man mal machen kann.
Ja, genau. Aber natürlich, also umgekehrt mal gefragt, also mich selber befragt, was hat dieses Setting alleinerziehend mit der Beziehung zu deinen Söhnen gemacht? Dann natürlich hat es das intensiviert, ich würde auch sagen verbessert, weil du kannst nicht, wie du es in der Partnerschaft, was ja auch gut ist, wenn du es einfach selber nicht schaffst oder eine harte Arbeitsphase hast oder einfach genervt bist von einem Schreianfall, sagen, hey, ich schaff's gar nicht, mach du mal, sondern du musst dann selber ran. Das heißt, du bist in jeder Situation, wo du mit den Jungs bist, musst du die Lösung bieten oder musst du auch mit deiner Verzweiflung oder Ahnungslosigkeit umgehen. Und das führt natürlich dazu, dass du nicht ausweichen kannst. Du kannst nicht dich verstecken und auch nicht übergeben. So, das ist schade, aber das führt natürlich dazu, dass man sich anders konfrontieren muss, mehr konfrontieren muss und automatisch dadurch in engerem Kontakt ist mit den Jungs. Ne? Abgesehen davon, dass ich natürlich auch arbeitsmäßig sah mein Leben jetzt vorher so aus, dass ich einfach durch die Republik gejettet bin und in Düsseldorf und in Frankfurt und in Zürich gearbeitet habe und dann halt mal wieder zu Hause war. Und das kann ich natürlich alles auch nicht mehr so machen. Das heißt, es hat natürlich auch Auswirkungen auf meinen Beruf und ich habe natürlich auch viel mehr Zeit, die ich blocke für die Kinder. Also, das heißt, die Entscheidung hat auch natürlich berufliche Auswirkungen, dass ich im Grunde genommen Teilzeit arbeite, freiwillig.
Gut, eine allerletzte Frage haben wir noch. Flo, möchtest du oder soll ich?
Mach du, ich lasse dir den Vortritt.
Gut, und wenn du unseren Podcast vielleicht schon öfter gehört hast, Ben, weißt du, was jetzt kommt? Und zwar haben wir nicht nur diesen Podcast, sondern wir haben bei Spotify auch eine echte Papa-Playlist, wo wir von Podcast-Folge zu Podcast-Folge einen Musiktitel draufpacken, ausgesucht immer von dem aktuellen Gast, also in diesem Fall von dir. Und wir würden dich jetzt bitten, welches Lied würdest du gerne auf dieser echte Papa-Spotify-Playlist wissen, was auch vielleicht sehr persönlich ist und was vielleicht zum Thema auch passt. Fällt dir da was ein?
Ja, ich habe überlegt und ich das ganz klare Entscheidung ist für Don't Stop Me Now von Queen. Weil das hat eine Geschichte, die man nicht wissen muss, glaube ich, auch wenn man das in dem Zusammenhang weiß. Es geht natürlich da um gute Laune und Spaß zu haben, was man einfach nicht vergessen sollte. Und das sollte man sich jeden Tag mindestens einmal sagen. Und dann ist das so wunderbar pubertär, dieser Song. Also, da ist ja, beschreibt sich ja so als Rakete, der heiß wird. Und das ist alles so wunderbar crazy. Und ich habe diesen Song zu meinem 50. Vor 2 Jahren mit meinen Jungs performt. Und es gibt einen britischen Comedian, David Armand heißt der, der performt die Lieder praktisch pantomimisch. Also jedes Wort hat eine Geste. Ihr müsst euch das unbedingt angucken, das ist zu beschreien. Und uns auf YouTube und dann haben wir das eben vor 50 Hochzeitsgästen, sage ich schon, ja, ein Freudscher. Also zu meinem 50. Geburtstag, eben großes Fest, 50 Leute, haben wir dieses Lied performt und das war so toll, weil da ging es mir auch um die Botschaft, wir sind zusammen und stoppt mich in meiner Freude nicht, wo ich jetzt 50 bin. Also es geht weiter steil aufwärts. So.
Okay, super. Ja, auch ein schönes Lied, auch gerade zu diesen Zeiten, da können wir ja alle so ein bisschen Happiness gebrauchen. Also Don't Stop Me Now, ne, von Queen, kommt auf unsere echte Papa-Playlist bei Spotify, die man abonnieren kann. Genauso wie diesen Podcast natürlich auch bei Spotify, bei dieser, bei Apple iTunes, und bewertet ihn gerne mit 1, 2, 3, 4, 5 Sternen, wie ihr mögt. Abonniert ihn, und wenn ihr uns was ganz Gutes tun wollt, schreibt uns gerne, wie euch dieser Podcast, wie euch generell unser Podcast gefällt. Und Flo weiß auch, an wen man diese E-Mail richtet, oder Flo?
Richtig, das ist podcast@echtepapas.de. Das tippt ihr in die E-Mail-Adresse oben ein. Und dann natürlich nicht vergessen die Botschaft. Wir freuen uns über Lob, Kritik, Fragen, Anregungen, Themenanregungen. Alles, was ihr loswerden möchtet, wir drucken es uns aus, werden uns das auch an die Wand pinnen und freuen uns über Kontakt.
Genau, und in diesem Fall freuen wir uns auch besonders und auch der Ben über weitere alleinerziehende Väter. Da würden wir nämlich dann einen Kontakt herstellen zu dir, Ben, oder deine E-Mail-Adresse auch weitergeben.
Das wäre großartig. Als Aufruf von meiner Seite einfach gerne. Ich habe zwar schon ein paar Interviewpartner, aber bin da noch auf der Suche, und wer Lust hat, da sich zu beteiligen, gerne melden.
Unterstützen wir gerne. Ja, gut. Dann hoffen wir, dass wir ganz oder dass du ganz, ganz viele Gesprächspartner findest, und wir freuen uns auf unseren nächsten Gesprächspartner in 2 Wochen.
Richtig. Ich danke dir, Ben, für deine Zeit und für deine Geschichte und überhaupt. Das war sehr schön zu hören, wie das so funktioniert, auch als alleinerziehender Vater. Und ja, ich freue mich auch auf den nächsten Gesprächspartner in 14 Tagen. Und bis dahin, adieu.
Super, ich danke euch.
Dankeschön, Ben. Bis dann. Tschüss.
Tschüss.